Hallo bei Heise Bestenlisten.
Machst du heute die Anmoderation?
Ich bin derjenige, der die Ahnung hat. Neben mir sitzen der Dicke und der Dünne auch.
Heise Bestenlisten, hör mal, wer da testet.
Passt. Danke.
Hallo.
Hallo.
Na?
Folge 10 im Sitzen mobil. Kurze Werbung.
Das ist Huaweis neue Smartwatch, die Watch Fit 4 Pro. Sie ist schick, erstaunlich leicht und dünn und dennoch robust und komfortabel. Mit dem verbauten 3000 Nit Display hat man auch bei Sonnenlicht alles im Blick. Und mit der EKG-Funktion ist man auch immer auf der sicheren Seite. Wo die Watch Fit 4 Pro aber exzelliert, ist beim Sport. Sie erfasst sportliche Aktivitäten sehr präzise und liefert Echtzeitdaten zu Distanz, Herzfrequenz etc. Jetzt die Watch Fit 4 Pro sichern und bis zum 31. Mai Huawei's Freer-Kopfhörer gratis dazu bekommen.
Werbung schon zu Ende.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, willkommen zu Folge 10 von Hör mal, wer da testet. Und heute wird's so richtig bequem. Wir sitzen hier alle auf super bequemen Bürostühlen und später schauen wir uns auch noch externe Monitore, Zweitmonitore an, die man mitnehmen kann, im Homeoffice aufstellen kann, damit man einfach mehr Bild hat beim Arbeiten. Heute bei mir mit dabei aus der Redaktion der Matthias, der Daniel und der Jonas. Und ja, wir starten mit Bürostühlen fürs Homeoffice, Matthias. Mhm. Du bist ja da schon sehr, sehr erfahren und hast hunderte Stühle schon getestet gefühlt.
Gefühlt,
du da rum?
Drück bei deiner Stoppuhr auf Start, mal, weil sonst brauchst du keine Stoppuhr dahin stellen.
Mein Gott.
Ja, tatsächlich, wie ich finde, spannendes Thema, als ich da vor 2 Jahren damit angefangen habe, weil jeder Stuhl ist anders, möchte ich mal sagen. Ja? Also hochinteressant. Also wir haben jetzt hier mal 4 Modelle exemplarisch vorbeigebracht von ungefähr 30, die ich bisher getestet habe. Ah, das geht von knapp 700 Euro bis 100 Euro runter. Und alle haben sie ihre ganz individuellen Vor- und Nachteile. Also erstmal vorweg zu sagen, also der Stuhl ist der beste, der am besten zur eigenen Ergonomie und zum eigenen Körper passt. Also bevor man sich jetzt quasi endgültig für einen Bürostuhl oder auch einen Gamingstuhl entscheidet, sollte man Probe sitzen und auch Probe arbeiten. Also so sitzen, wie man ihn täglich dann auch benutzen möchte.
Jetzt hast du gerade ganz kurz, da muss ich direkt einhaken, Gaming-Stuhl gesagt. Also wir haben ja auch ein paar von den Gaming-Stühlen hier gehabt. Der Jonas sitzt ja tatsächlich begeistert auf einem dieser Stühle. Auf den Secret Lab-Stuhl habe ich mich auch gesetzt. Als ich mich das erste Mal drauf gesetzt habe, habe ich gedacht, boah, ich will nie wieder auf was anderem sitzen als auf diesem Stuhl. Dieses Bild hat sich dann sehr schnell gewandelt, als ich ihn hinter meinen Schreibtisch gestellt habe, weil ich dann nach 5 Minuten festgestellt, ich möchte auf gar keinem Gaming-Stuhl sitzen. Aber jetzt mal eher ganz kurz, fangen wir mal vorne an. Was unterscheidet denn einen Gaming-Stuhl von einem Bürostuhl?
Also Gaming-Stuhl ist erstmal vor allem viel Optik. Ne? Er muss halt cool aussehen, ist so ein bisschen diesen Formel-1-Sitz-Design gehalten und ist auch im ersten Moment mega bequem. Der hat ja viel Stoff und man sinkt schon auch gut und bequem ein. Genau. Also ist natürlich nicht optimal, was jetzt Schwitzen anbelangt. Also da würde ich dann eher ein Mesh-Material für die Rückenlehne empfehlen und häufig auch von den Einstellungsmöglichkeiten. Da ist der Titan Evo von Secret Lab, auf den er hier sitzt, eigentlich so ein bisschen eine Ausnahme, weil der hat viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber also da kann man eigentlich auch gleich so ein bisschen die größten Unterschiede von der Mechanik ganz gut zeigen, weil er hat jetzt zum Beispiel nur eine Wippmechanik. Das heißt, dass der Winkel von der Rückenlehne und vom Sitz immer gleich bleibt, wenn man nach hinten und vorne wippt. Und etwas hochwertiger ist eine Synchronmechanik, also das sogar der 100-Euro-Stuhl, auf dem Lenz hier sitzt, hat das. Also sie haben eigentlich die allermeisten Bürostühle. Ja, genau. Die absolute Königsklasse.
Ich habe doch gesagt, es wird bequem.
Königsklasse ist der Interstuhl Pure Active. Das ist unser Platz Nummer 2. Kostet auch fast 700 Euro vom Daniel hier. Hat sich der Chef dann gleich gekrallt.
Sau bequem.
Ja, genau. Der hat nämlich so eine 3D-Mechanik. Ich glaube, Interstuhl nennt das Smart Spring. Das heißt, die gehen dann noch nach links und rechts und vorne und hinten. Da ist halt der untere Rückenbereich ganz besonders gefordert.
Das findest du komisch?
Ich finde das total komisch. Ich werde damit nicht warm.
Wow, das ist
für mich fühlt sich das so total unangenehm an, wenn du da so wobbelig in diesem Stuhl sitzt und der wankt so zu allen Seiten. Ich habe das einfach gern, also bei einem Stuhl erwarte ich mir,
dass er in gewisser Weise mich irgendwo festhält.
Okay, aber das
deswegen
ist
dein, hast du ja auch hier so einen Schalen mit Seitenhalt, damit du nicht aus der Kurve fliegst.
Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Wir müssen ja auch immer ein bisschen an unsere Zuhörer denken. Also ich erinnere mich jetzt nochmal an deine ersten Worte. So ein Stuhl sollte man vorher mal Probe sitzen. Klappt ja nicht immer, wenn man ihn gerade online bestellt, dann willst du ja das Ding auch nicht wieder zurückschicken oder irgendwas. Du hast eine Bestenliste, wo du ja auch sehr gut beschreibst auf heise.de/Bestenlisten. Für wen ist welcher Stuhl und warum ist das ein Preis-Leistungssieger, warum ist das ein Komfortsieger und so weiter und so fort. Wir haben ja jetzt zumindest drei verschiedene Modelle hier. Also einmal so ein Sportschalensitz, auf dem der Jonas sitzt. Ja, wirklich Ferrari, hat irgendeiner vorhin gesagt. Also ja, wie beim Sportwagen. Dann haben wir das Modell von dir, Matthias, und von mir mit noch so einer Kopfstütze, mit einer Lordosenstütze, die man reinschieben kann. Gerade für mich mit meinem Hohlkreuz ist das super. Die ist gerade auf Anschlag eingestellt. Und Daniels Version hat jetzt keine Kopfstütze, dafür aber eine ausgefeilte Mechanik mit Mikrobewegungen.
Eigentlich hat dieser Stuhl nichts. Der hat nämlich weder eine einstellbare Lordosenstütze, noch hat er eine Kopfstütze, noch hat er sonst irgendwas. Und man kann eigentlich fast gar nichts einstellen. Umso spannender ist es, dass ich mich da drauf gesetzt habe und das Gefühl hatte sofort, geiler Stuhl.
Also wenn man quasi blind einen Stuhl kauft und man möchte ihn nicht dann wieder zurückschicken müssen, sollte man eigentlich darauf achten, dass er möglichst viele Einstellungsmöglichkeiten hat.
Oder ganz wenige.
Ja, exakt. Das ist die Ausnahme. Da kommen wir gleich zu. Also okay. Ich meine, es gibt ja anatomisch so viele Unterschiede. Jetzt nicht nur das Gewicht der Person, die Größe, auch die Beinlänge im Vergleich zum Verhältnis zum Oberkörper kann ganz unterschiedlich sein. Je mehr Einstellungsmöglichkeiten erstmal, desto besser. Aber dein Interstuhl, widerlegt diese These, weil der hat ja quasi keine Einstellungsmöglichkeit. Den kannst du nur hoch und runter machen. Aber er ist halt einfach insgesamt so gut. Also wenn du schwerer bist, dann kriegst du einen stärkeren Widerstand, wenn du dich nach hinten lehnst zum Beispiel. Also was auch echt selten ist. Aber ich glaube, du kannst auch hinten nicht mal irgendwas dann fixieren. Ne? Also was auch bei den meisten möglich ist.
Doch, also es gibt zwei Schalter. Einmal macht hoch runter und der andere fixiert quasi diesen Federmechanismus. Da habe ich aber tatsächlich das Problem, wie mit fast allen von den Stühlen, die wir hier haben, wenn man den festsetzt, dann habe ich das Gefühl, ich sitze irgendwie so da. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte mich einfach so ein paar Grad weiter nach hinten lehnen und da komme ich bei den meisten Stühlen an die Grenze. Und wenn ich dann zum Beispiel hier den Secret Labs, wenn ich den dann in Anführungszeichen freischalte, dann geht der aber schon wieder so weit hinter, dass ich dann auch so das Gefühl habe, mir fehlt jeglicher Halt. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Gefühl, wenn man sich so gemütlich in so einen Stuhl reinfläht, sich nach hinten lehnt und dann beim Hinterlehnen das Gefühl hat, oh Scheiße, jetzt fliege ich gleich, genau. Jetzt klatscht's gleich.
Jetzt haben wir ja warum haben wir denn mit diesen Stühlen überhaupt angefangen? Also ich erinnere mich, dir ging es ja vor allem damals um das Thema Ergonomie.
Ja.
Also hier im Büro haben wir ja fest vorgeschriebene Stühle, die sind zertifiziert und pipapo, aber ist ja auch kein Geheimnis, viele arbeiten auch aus dem Homeoffice. Und das heißt, da muss man sich dann selber einen Stuhl besorgen und du hast ja wirklich von der Price Range von ich glaube 100 Euro, auf dem ich sitze, von Sharkoon bis zu, was ist der teuerste Stuhl, den wir hatten?
Ah, ja, das ist der Steelcase Chest-Shirt. Für den kannst du 1.700 Euro auch bezahlen. Ne? Ich meine, der sitzt zu Recht bei uns auf Platz Nummer 1, weil er ist auch tatsächlich der geilste. Aber auch, ja, muss schon
auch geil tief teuer
reingreifen in deinem
Podcast. Wer sitzt denn da jetzt gerade drauf?
Ja.
Also, aber dann Preisrange von denen zumindest, die bei uns es in der besten Liste geschafft haben. Ja. Wir haben ja auch unter 100 Euro schon getestet, teilweise richtigen Kernschrott. Aber so von 100 bis 1.700 Euro. Was unterscheidet die Stühle denn so generell an Funktionen?
Ja, genau. Also einiges. Ne? Also hoch und runter können sie alle und nach hinten können sie auch alle. Dann fängt es schon mal bei den Armlehnen an, dass die dann nicht nur hoch und runter können, sondern sich auch hier, keine Ahnung, oder links und rechts drehen können, nach außen und nach innen. Richtig, ja, Jonas, deine sind noch magnetisch, deine Armlehnen.
Ja.
Genau, die Sitzfläche kann man häufig noch nach vorne oder nach hinten bewegen. Man sollte nämlich ergonomisch darauf achten, dass alles am Körper, wenn man sitzt, im rechten Winkel ist, also quasi Unterschenkel zu Oberschenkel und Oberarm zu Unterarm und auch Oberschenkel zu Oberkörper, alles möglichst rechter Winkel, dann hast du die optimale Sitzposition, auch wenn es vielleicht ein bisschen strange ist auf Dauer, am Anfang.
Und auch die Breite von denen, manche lassen sich ja noch manuell justieren. Ja. Aber bei meinem ist es, glaube ich, fixiert. Ich musste da unten die zwei Schrauben reinschrauben und konnte mich dann entscheiden, in welcher Breite ich das
haben möchte. Dann ist es ein bisschen aufwendiger, aber es geht eigentlich auch. Aber wenn mehrere Leute diesen Stuhl benutzen sollen, dann wird es schwierig. Ne? Also musst du darauf achten, also gerade wenn man etwas fülliger ist und über 120 Kilo wiegt, dann brauchst du auch ein bisschen speziellere.
wenn man etwas mehr wird, dann ändert sich das auch mal.
Richtig. Also Kopfstütze hin oder her, muss auch jeder selber entscheiden, ob er sowas überhaupt braucht. Also ich eigentlich nicht, wenn ich normal arbeite. Aber wenn man sich hier so zurücklehnt, ist es durchaus.
Aber Kopfstütze ist eigentlich ein super Thema, weil dieser Secret Lab Stuhl hat eine, Jonas zeigt es gerade schon, eine magnetisch gelagerte Kopfstütze, die man also quasi in jeder Höhe, hier ist so ein Streifen drin, die hält dann.
Halt die auch mal in die Kamera gerne.
Und das, was darin der absolute Oberhammer ist, das ist so ein Memory Foam Material. Und das war der Grund, warum ich habe mich sofort schockverliebt in diesen Stuhl, weil ich mich da angelehnt habe und ich hatte das Gefühl, ich lieg so im siebten Himmel, allein mit dieser Kopfstütze, mit dem hinten anlehnen. Und weißt du was, jetzt sitze ich auf dem Stuhl ohne Kopfstütze.
Ja, und bist ganz happy.
Ja, zum Arbeiten ist es leider für mich einfach nicht der richtige Stuhl gewesen. Aber umso spannender, dass es für den Jonas offensichtlich schon
ist. Also auch eine kleine Anekdote war nochmal zu meinem Einstieg, dass eigentlich jeder Stuhl zur eigenen Anatomie passen muss. Unsere Kollegin Katharina konnte sich aus drei Stühlen einen aussuchen, den sie benutzen möchte und hat ganz bewusst, ohne zu wissen, was der kostet, den günstigsten Stuhl gewählt. Den 100-Euro-Stuhl, auf dem du da gerade sitzt. Mhm. Weil er einfach für sie ist 1,63 Meter groß, am bequemsten war. Direkt. Also Preis muss nicht immer gleich bedeuten, dass es dann, also je mehr man zahlt, dass es auch tatsächlich immer besser für die eigene Anatomie ist.
Und gerade diese Gaming-Stühle haben ja insbesondere eine feste, maximale Körpergröße, die man haben sollte, um sich draufsetzen zu können, noch ergonomisch sinnvoll. Ich zum Beispiel habe zu Hause mir vor x Jahren so ein Razer Iskur, da gibt es mittlerweile die zweite oder dritte Iteration von diesem Stuhl.
Auch. Der mit dem Kunst.
Ja genau, stimmt, du hast den auch.
Der ist im Sommer zum
Kotzen. Der ist im Sommer wirklich zum Kotzen. Dieses Kunstleder ist total anfällig. Insofern, das war vielleicht nicht die beste Idee, aber auch der hat zum Beispiel festgeschrieben 1,80 Meter als Maximalgröße.
Okay, das ist nicht viel, ja.
Ne, da fallen halt viele durchs Raster dann schon.
Aber Kunstleder ist auch ein super Wording nochmal, weil ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe zu Hause Kunstlederstühle und wenn die etwas älter werden, neigen die dazu, sich auseinander zu schälen.
Ja.
Das heißt, das zerfällt dieses Material. Das finde ich ganz, ganz furchtbar und würde mir nie wieder irgend sowas aus Kunstleder kaufen.
Die Lehre habe ich jetzt auch gezogen, also würde ich auch nicht mehr machen. Ich hatte halt damals auch nicht so viel Ahnung und habe mir halt einfach einen gekauft, der eben auch so eine Lordosestütze hatte. Allerdings ist die quasi eine Festformstütze im Gegensatz zu diesem hier von Secret Lab, wo du die in der Höhe und in der Auswölbungstiefe verstellen kannst mit diesen zwei Rädchen rechts und links. Das kannst du bei dem Razer nicht. Die kannst du nur hervorklappen am Stück. Da musst du selber einen Hebel unten montieren an der Sitzfläche von der Unterseite her. Und dann da dran ziehen, damit die rausklappt.
Das ist verrückt.
Das ist halt nicht so dolle, aber das ist halt auch schon
Jahre her. Ja, aber das belegt es jetzt aber auch, was ich gesagt hatte. Also jeder Stuhl ist so unfassbar individuell in den Anpassungsmöglichkeiten. Also den muss man sich wirklich anschauen. Ich muss mir auch jedes Mal wieder bei einem Stuhl neu einarbeiten, weil die Knöpfe ganz woanders sind und andere Dinge tun. Also.
Jetzt hat man ja gerade das Kunstleder. Ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Thema, vielleicht auch für die Zuschauer und Zuhörer. Weil das ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich. Also wir haben Kunstleder, wir haben so, ich sag mal, Mesh-Material, wie jetzt bei dir, Matthias, und bei mir, bei Daniel in dem Fall auch. Dann haben wir einen Stoff, ich nehme an, auch irgendwas, ein Polyester, Plastik. Dann gibt's, glaube ich, hatten wir nicht auch mal einen Holzstuhl oder irgendwas?
Nee, Holzstuhl hatten wir jetzt nicht. Aber wir hatten auch tatsächlich mal den Echtleder, aber das ist halt der 1.700-Euro-Stuhl da. Ja. Aber
okay.
Also Ja, richtig. Kunstleder ist klar, zersetzt sich. Wenn man schwitzt drauf, würde ich schwer davon abraten. Dann lieber einen Stoff mit einem Schaumstoff drunter. Aber für Bürostühle ist eigentlich ein Meshbezug das Maß aller Dinge. Schade, dass man dann nicht im Sommer schwitzt, und bequem ist das ja eigentlich
genau. Und es ist einfach ein bisschen auch durchlüftet, weil, also, du findest, ich will dir deinen Stuhl ja nicht abreden, aber ich glaube, auf dem würde ich mir sagen, auch schwitzen.
Ja, ich glaube, man ist auch immer so ein bisschen irregeführt, ne? Also diese Meshgitter haben im Gegensatz zu so einem schön dick gepolsterten natürlich ein ganz anderes, eine ganz andere Außenwirkung. So, man denkt, okay, man sinkt da jetzt ein, es ist total gemütlich, schönes Polster, aber das ist ja, also die sind ja jetzt nicht ungemütlich.
Ja, richtig.
Das ist, glaube ich, immer die Irreführung.
Also ich sitze jetzt hier wirklich wie in einem, das ist schon lange her, aber ich stelle mir das vor wie in so einem Kinderschalensitz. Es passt einfach alles perfekt. Mein Körper hat kein Spiel. Ich kann damit wirklich stundenlang gut arbeiten und vermisse nichts.
Aber auch tatsächlich auch an, ja, sehr gut. An der Sitzfläche gibt's auch statt Schaumstoff, was sie die meisten haben, gibt's auch Mesh. Also wer dann, sage ich mal, ein bisschen am Popo schwitzt, sollte sich vielleicht dann auch für Mesh dort entscheiden.
Oder ein Handtuch runterlegen.
So, Jonas,
kann also man auch noch wiederverwenden.
Handtücher raus. ich möchte noch trotzdem noch mal auf diese Form, weil zurückkommen. Wir haben, also das ist ja wirklich so ein Schalensitz. Du hast gerade gesagt, du fühlst dich wie in einem Schalensitz. Genau. Das ist aber gar keiner.
Nein.
Der Jonas hingegen, das, was ich da sehe, das gehört irgendwie für mich in ein Auto, mit dem man schnell um Kurven fährt, damit man nicht vom Stuhl rutscht.
Ja. Rennsimulator.
Ja, aber der Rennsim, also da brauche ich ja irgendwie so ein Six Dimension of Freedom Teil, was mich dann auch hin und her schleudert und driftet, damit ich das nutzen muss. Weil selbst wenn ich jetzt mit meinem coolen Lenkrad, was ich jetzt hier am Tisch festschraube, dann im Stuhl sitze und einen keine Ahnung, das Caracciola-Karussell auf der Nordschleife gerade, da rutscht ja trotzdem mein Popo nicht zur Seite, weil der Stuhl bewegt sich ja nicht und auch sonst nicht. Das heißt, warum? Soll sich das gut anfühlen? Ist es nur Optik? Hat es irgendeinen Zweck? Oder?
Das freue ich mich auch. Also ich denke, es ist tatsächlich hauptsächlich Optik. Ne? Ja, viele Gamer haben natürlich eine Kamera auf sich gerichtet und andere Influencer haben coole Stühle und die wollen sie dann auch haben. Und also es kann, ergonomisch macht das keinen Sinn.
Ich glaube,
weil je mehr man sich bewegt tatsächlich, umso besser ist es für den Körper. Und so ein Schalensitz umfasst einen fest. Nicht gut.
Vielleicht hat ja einer unserer Zuschauer oder Zuhörer dazu auch eine Antwort, aber ich gucke sehr viele Gaming-Streamer, Gronkh, Monte und so weiter, und ich habe immer das Gefühl, dass das ist so wie so ein Sessel in einem Wohnzimmer, weil die sitzen ja auch stundenlang daran, die können dann ihre Position verändern, die können dann auch da drin rumflezen, teilweise stellen die dann noch ein Bein hoch, weil die Sitzfläche ein bisschen größer ist. Genau,
wie weit der nach hinten geht, dieser Gaming-Stuhl, ist einfach Liege Wahnsinn. Geworden.
Das ist tatsächlich auch die geilste Position für diesen Stuhl. Mit diesem kommt er nicht mehr hoch jetzt.
doch.
Also dann der
genau, dieser Effekt. Hoppala.
Also Jonas wäre fast vom Stuhl gefallen.
Nein,
das er ist hatte so, das Gefühl.
Es ist so eine erschreckende Gefühlslage, wenn der Stuhl auf einmal noch viel weiter nach hinten geht.
Aber habe ich das jetzt gerade richtig gesehen, dass du die Lehne und die Sitzfläche unabhängig voneinander neigen kannst?
Ja.
Dass du kannst jetzt die Lehne ganz nach hinten stellen und die Sitzfläche ist alles sehr lustig.
Genau.
Ja gut, hier gibt's natürlich dagegen gar keine solche Option. Nee. Okay.
Aber halt auch
gut, aber das sieht jetzt natürlich auch, der Betriebsarzt kriegt jetzt auch nicht gerade leuchtende Augen vor Ergonomiefreuden.
So, wir müssen mit dem Thema ja irgendwann auch zum Schluss kommen, aber ich hätte noch so zwei Punkte. Das eine ist, das hast du vorhin gesagt, Thema Rollen.
Ah, oh, ja.
Also die Rollen unten am Boden, mit denen man so einen Stuhl halt bewegt.
Und das ist super schwierig. Ich mache jetzt mal ein Experiment. Ich stoße mich jetzt mal ab, weil...
Tschüss!
Ich weiß nicht, ob man dieses Schleifgeräusch gehört hat. Lenz, schieb du dich doch jetzt mal mit deinem 100-Euro-Stuhl mit einem Schwung nach hinten.
Jawohl.
Lass die Blumen ganz.
Ah.
Ja, er hat, glaube ich, viel weniger Schwung gegeben. Also letztlich, diese Rollen hier, die sind echt traurig eigentlich, wenn ich das mal so sage. Also so toll ich diesen Stuhl finde, umso schwach sind diese Rollen, weil sie einen wahnsinnig hohen Widerstand haben. Ich meine, wenn ich drauf sitze, ist es relativ egal. Auf diesem, was ist denn das, so ein Vinylboden im Holzlook und so, da kann man gut drauf hin und her rutschen und mehr mache ich damit auch nicht. Aber wenn ich diesen Stuhl hier von einem Büro ins andere schiebe, dann kriege ich die Krise. Ja, das ist echt, also den kann ich besser tragen, als ihn zu schieben. Und der 100-Euro-Stuhl, da gebe ich 100 Meter da hinten, gebe ich dem Schwung und dann kommt der hier von alleine an und fährt noch zweimal über Bande direkt hier hinten rein.
Also das ist tatsächlich erstaunlich, dass der hier so Rollen hat, die so schwergängig sind, da der Stuhl ja an sich so hochwertig ist. Allerdings lassen die sich auch ganz einfach austauschen. Da kannst du dir für ein paar Euro auf Amazon neue holen. Aber wenn wir schon mal da unten sind, ne, bei einem Stuhl, dieses Drehkreuz, das ist bei dem Interstuhl jetzt auch aus Kunststoff, also das ist potenziell eine Schwachstelle, dass dann so eine Rolle ausbricht und du dir ein neues Drehkreuz besorgen musst. Besser wäre es natürlich, wenn das unten aus Metall ist.
So wie
Macht den Stuhl zwar insgesamt schwerer, aber auch stabiler, beziehungsweise haltbarer.
Ich habe mir ja solche Rollen geholt. Habe ich gesehen bei Amazon, da gab es so wie so Rollerblades von den Inlinern und die rollen sich halt besser auf diesen ganzen Hartböden ab. Ich habe aber festgestellt tatsächlich, bei meinen Eltern zu Hause ist Korkboden in den Zimmern und darauf rollen die sehr schlecht. Also Korkboden ist tatsächlich nochmal schwierigeres Terrain. Da muss man schon gucken.
Aber ist ganz kurz, ist das denn standardisiert? Also passen alle Rollen an alle Stühle und passt jedes neue Drehkreuz unter jeden neuen Stuhl?
Also alles und jeden würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber meiner Erfahrung nach würde ich sagen, die meisten.
Okay, cool. Und es ist ja auch wie jetzt bei der Ergonomie, jeder Stuhl für jede Person und so weiter, ist ja auch die Rollenthema für verschiedene Böden. Also ich kann mir vorstellen, so ein kratziger Billigstuhl mit Plastikrollen auf dem Laminatboden ist nicht so gut. Da wird wahrscheinlich der Interstuhl, der zwar schwergängig ist, aber die stark gummierte Reifen hat, wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren. Ich habe vorhin schon angefasst. Gut. Lass mal so stehen, wir sind keine Rollenexperten, aber wo wir Experten sind, das ist bei unseren ersten drei Plätzen. Kannst du da nochmal zum Abschluss einen Überblick geben, wer es auf welchen Platz
geschafft hat? Absolut. Also unser Preis-Leistungssieger auf Platz 3, auf dem sitzt du gerade, auch Katharinas Favorit, unser 100-Euro-Stuhl Shakun C10. Also tatsächlich eine Empfehlung für alle, die sparen wollen, unbedingt Probe sitzen, gerne auch länger. Und wenn er halt nicht passt, dann muss er halt zurück. Unser Platz Nummer 2, auf dem sitzt der Daniel hier gerade, das ist der Interstuhl Pure Active. Also über die Farbwahl kann man streiten, gibt's allerdings in mindestens 15 verschiedenen Farben, also einiges.
Genau. Wobei die meisten von denen waren jetzt...
Ja, genau. Also, aber es gibt's auch in Schwarz. Und die Rollen sind Mist, aber die 3D-Mechanik ist wirklich der Hammer für den unteren Rückenbereich. Sehr, sehr empfehlenswert. Kostet knapp 700 Euro, 670. Und unser Platz Nummer 1 ist der Steelcase Gesture. Den gibt's auch schon seit sehr vielen Jahren, ist der auf dem Markt. Und ja, der ist einfach fantastisch von seinen Einstellungsmöglichkeiten, auch von der Individualisierbarkeit, wenn du ihn kaufst. Der kostet zwischen 1.000 und 1.700 Euro.
Der muss aber dann auch ein paar Jahre halten.
Das sollte er.
Ist ja auch, wir haben ihn ja schon vor vielen, vielen Jahren getestet, deswegen haben wir ihn auch gar nicht mehr da. Aber es gibt ihn immer noch und ich glaube auch ziemlich unverändert, ne?
Ziemlich unverändert, genau. Also das ist auch, es hat sich bewährt, das Ding ist ein Bestseller. Sehr, sehr beliebt, zu Recht.
Aber Leder, habe ich gerade eben gehört, wird ja wahrscheinlich im Sommer auch ein bisschen heiß.
Wird mit Sicherheit ein bisschen heiß, zahlst du mehr und schwitzt du mehr.
Ja, und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Jonas, wir bleiben bei dir. Es geht um mobile Monitore. Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, bin ich gerade frisch von der Computex aus Taiwan zurück, einer großen Computermesse. Und seit letztem Jahr habe ich einen mobilen Monitor dabei. Und wenn ich dort im Hotelzimmer mein Camp aufschlage, mein mobiles Büro, hat das tatsächlich schon nachhaltig mein Leben verändert, weil ich nicht mehr hier auf meinem kleinen 13-Zoll, 14-Zoll Monitor arbeite, sondern quasi den gleich auf zwei kleinen Monitoren und habe damit eigentlich fast das, was ich hier im Büro gewöhnt bin und kann deutlich effizienter arbeiten. Mhm. Du hast ja mittlerweile von klein bis groß bis 4K bis zwei extra Monitore zum Anklemmen und ich weiß nicht was alles noch getestet. Bitteschön.
Ja, mobile Monitore, das ist ein tatsächlich interessantes Thema und die Leute sind sich im Übrigen auch nicht einig, ob sie lieber portable oder mobile Monitore sagen wollen, aber anyways, ja, total interessantes Thema, was finde ich bei den Monitoren voll irgendwie unterm Radar fliegt. Und es gibt da, also fangen wir mal so an, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich den zum einen verbinde, aber zum anderen auch montiere oder hinstelle. Der hat ein integriertes Stativ, es gibt welche, da hinten haben wir das Modell von Gicom, der hat eine Klapphülle, die geht quasi rundum, schützt damit gleichzeitig auch noch das Display und wenn du es dann im Dreieck aufstellst hinten, dann hast du dieses vordere Teil, was das Display normalerweise schützt, als Standfläche für den Monitor. Du kannst den damit quasi selbststehend arretieren. Dann gibt's noch solche Varianten, die sind auch immer mehr im Kommen, zum direkt an den Laptop klemmen. Das ist natürlich aber abhängig dann von der Größe deines Laptops.
Und auch vom Gewicht. Ich hatte mal, das ist jetzt hier ein Modell von Crowview, den hast du eine Zeit lang benutzt, Daniel. Ich hatte mal einen, der hatte links und rechts zwei Monitore. Da dachte ich mir, da bin ich jetzt der King. Ja, nee, aber dann ist mein Display nach hinten gekippt, weil die Halterung am Display einfach viel zu schwer ist mit den zwei Monitoren und bin dann zu einem Modell übergegangen mit so einer Schutzhülle, wie du es gesagt hast.
Deswegen haben die inzwischen hier auch nochmal so zusätzliche Standfüße, dass die sich abstützen hinten, wie mit zwei.
Aber tatsächlich, also einer der Gründe, warum ich diesen Bildschirm nicht mehr benutze, sondern mir tatsächlich wieder so einen richtigen Monitor auf den Schreibtisch gestellt habe. Ich habe Angst um mein Laptop-Display.
Wegen dem Dranklemmen.
Wegen des Dranklemmens.
Vom Dranklemmen her.
Von dem Drangeklemme. Und nicht nur das, also ich habe, ja, aber nicht nur das Wippen, sondern ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sich das in sich verneigt und verbiegt. Und ich habe so das Gefühl, dass das Displays nicht so gern mögen.
Das stimmt. Ich habe mir, ich muss mal kurz aufstehen, einen in dieser Größe hier geholt, bei Amazon für 90 Euro Full HD, nicht besonders hell, aber ausreichend, und hatte ihn dann lange Zeit neben meinem Monitor stehen, das heißt lange Zeit, sehr kurze Zeit, um ehrlich zu sein. Und das fand ich nicht befriedigend, weil der Winkel hat nie gepasst, er stand nie quasi parallel oder irgendwas, weil dann das Kabel wieder zu kurz war, auch so ein USB-C-Kabel hier. Und dann habe ich mir einfach noch einen mobilen Standfuß gekauft und habe jetzt meinen Monitor unterwegs auf dieser Höhe in der gleichen Anordnung wie im Büro mit dem Standfuß und dann ist er da schön eingeklemmt.
Genau, sowas steht auch da hinten tatsächlich an dem, das ist der Verbatim 4K-Monitor, ich glaube der PM14. Der hat auf jeden Fall, den haben wir auf jeden Fall in so ein mobiles Stativ gepackt. Das ist eine ganz nette Sache. Ist halt aber ein zusätzliches Drum, was du mitnehmen musst, ne?
Könnte man dann sagen, wer billig kauft, kauft zweimal? Weil das klingt ja so, als hätte der Lenz mal wieder ins Klo gedrückt.
80 Euro Monitor plus, weiß ich nicht, 15, 20 Euro Standfuß. Da war ich dann bei 100. So.
Es kommt drauf an. Also es gibt auch da im günstigen Preisbereich verschiedene Varianten. Also dieser hier war jetzt zum Beispiel auch lange Zeit für etwa 120 Euro zu haben.
Beschreib den mal ein bisschen.
Genau, das ist so ein kleiner, kompakter 14-Zoll-Monitor aus Aluminium tatsächlich. Unten mit so einer dickeren Leiste und Knöpfen haben wir jetzt in dem Fall von Geekbuying.
Also No-Name-Produkt.
Ja, ich kann den Namen mal sagen, ganz schräg irgendwie Aosiman oder so.
Okay,
aber der, also ich durfte ihn ja gerade einmal weiterreichen mit dem dünnen Aufbau und dem Alugehäuse. Also tatsächlich fühlt der sich jetzt überhaupt nicht billig an, sondern das ist so, wenn ich den jetzt mal kurz in die Hand nehme, wirkt es eigentlich so, genau so möchte ich das haben.
Genau. Und der, dieser hier vor dir, auch einer von Verbatim, der
ist Plastik.
Der ist aus Plastik, der ist auch teurer, und der hat nur Full HD. Ist halt aber ein Markenhersteller und weiterer Vorteil nicht zu unterschätzen. Da kommen wir jetzt zu den Anschlüssen.
Kommen wir noch nicht zu den Anschlüssen, weil du hast gerade nur Full HD gesagt. Das würde mich jetzt interessieren. In welcher Range sind wir denn von? also Auflösung?
Wir können, je nachdem, wie viel Geld wir ausgeben, zwischen Full HD und 4K alles bekommen. Also auch Vicu HD, das war jetzt unser Testsieger, den es leider jetzt inzwischen nicht mehr gibt. Da ist die Produktfluktuation leider sehr, sehr hoch bei diesem Thema. Gerade bei den attraktiven Modellen, die Markenmodelle sind meistens etwas teurer. Mhm. Die gibt es auch länger am Markt, aber wir hatten jetzt ein Modell von Minis Forum, das ist jetzt einfach rausgeflogen schon wieder. Und der hatte Vicu HD für um 200, 220 Euro. So, und die Full-HD-Geräte gibt es meistens schon für unter 100 Euro. Wir hatten Geräte für 70 Euro auch schon da. Allerdings, wie gesagt, recht schnell wieder verschwunden.
Das heißt dann im Zweifelsfall, mal vorsichtig ausgedrückt, wenn man einfach nur einen mobilen Monitor braucht und jetzt nicht auf die höchste Helligkeit, auf die höchste Auflösung Wert legt, einfach bei Amazon und Co. zugreifen, sich schicken lassen, angucken, ob das was ist bei den billigen Modellen.
Ja, ja.
Bei den teureren Markengeräten idealerweise in unsere Bestenliste gucken.
Genau.
Welche Namen, welche Brands gibt's dann, die beständig sozusagen am Markt sind?
Also da gibt es Asus, da gibt es AOC, da gibt es eben Verbatim, kennt man eventuell von externen Festplatten oder DVD-Rohlingen von früher noch. Ja, auch das ist mir tatsächlich im jungen Alter noch ein Begriff.
Hattest du etwa Raubkopien?
Sicherheitskopien.
LG hatten wir auch vor längerer Zeit. Wir haben das Thema jetzt nicht erst letztes Jahr angefangen, sondern wir haben tatsächlich schon vor 3-4 Jahren die ersten Geräte getestet. Und du hast ja auch privat hier immer wieder mal was angeguckt oder auf unserem TikTok-Kanal Techstage
gezeigt.
Könnt ihr das auch sehen. Und
okay, also wir haben Asus, AOC, LG, beständige Namen, die man auch immer wieder kennt und wieder sieht. Die sind aber nicht auf Platz 1, 2 und 3 unserer Bestenliste.
Ja, das liegt vor allem eben, wie gesagt, an dem Preis, weil die preislich attraktiven, das sind halt einfach eher die No-Name oder nicht so bekannten Namen, YouPerfect, Arzopa oder Minis Forum. Das sind halt in diesem Feld Namen, die immer wieder auftauchen, aber die einem jetzt allgemein gar nichts sagen. Aber die sind tatsächlich preislich und ausstattungstechnisch attraktiv.
Also was mich mal interessieren würde, wenn ich mir sowas kaufe, wie läuft das denn mit der Stromversorgung? Also heißt, kommt das alles vom Notebook? Haben die einen eigenen Akku? Und wie lange laufen die dann auf dem Akku?
Jetzt darf der Jonas
jetzt darf die Anschlüsse.
Vielen Dank, der Jonas
einmal
freut sich.
Einmal Bildübertragung. Der hier besonders von Verbatim, der hat nämlich einen vollwertigen HDMI-Port. Die anderen haben meistens Mini- oder Micro-HDMI beziehungsweise USB-C. So, Stromversorgung. Da brauchen die meisten ein separates Stromkabel, wenn du die maximale Helligkeit nutzen willst. Bei niedriger Helligkeit, 20-50% funktionieren sie auch vom Laptop in der Regel.
So wie hier jetzt aufgestellt.
So wie da jetzt. Mhm. Aber volle Helligkeit, je nachdem, wie hoch die Helligkeit ist, da brauchst du ein eigenes Stromkabel. Das kann von der Powerbank kommen oder eben vom Laptop oder einem zusätzlichen Netzstecker. Es gibt aber auch im höheren Preisbereich, also im sehr hohen Preisbereich, da reden wir dann von 300 bis 500 oder 600, 700 Euro sogar schon, die haben auch integrierte Akkus. Das gibt's auch. Das entlastet halt den Laptop-Akku, dann läuft er länger, dann wird er nicht belastet durch den Monitor.
Wie viel Strom brauchen die denn? Also wie wirkt sich das denn auf die Akkulaufzeit des Laptops aus?
Also wir sind hier je nach Helligkeit, je nach Auflösung, das sind eben die Abhängigkeiten und die Bildwiederholrate, dann steigt der Stromverbrauch natürlich. Aber wir reden hier im Bereich von ja bis 20 Watt ungefähr. Mhm. Also man kommt mit einem normalen USB-A-Stecker damit vollkommen aus. Die haben eben die Spezifikation 20 Watt. Das reicht. Die Monitore, die ihr gerade hinter uns seht, die laufen alle über so ein relativ schwaches Netzteil. Also das reicht.
Kannst du mir mal das Kabel da kurz abstecken, bitte?
Ich stecke mal. Schön. Genau, das ist nämlich die nächste Hürde, USB-C ist nicht gleich USB-C. Da muss man tatsächlich gucken. Manche Kabel, da sparen sich dann die Kabelhersteller ein bisschen Geld. Da fehlen dann ein paar Adern, dann kann der nur 60 Watt oder kann kein Bild übertragen, keine Daten übertragen, ist nur ein Ladekabel. Also da muss man tatsächlich gucken, wenn man da wirklich ganz, ganz sicher sein will, dass das Kabel sowohl Stromübertragung als auch Bildübertragung unterstützt, dann kauft man Thunderbolt oder USB 4, aber eigentlich Thunderbolt-Kabel, weil die, da ist das in der Spezifikation drin. Mhm. Also die müssen das können. Genau, was der Daniel jetzt dann noch macht, ist ein anderer interessanter Anwendungsfall, weil wir haben noch gar nicht über die Anwendungsfälle
neben
Büro gesprochen. Man kann damit theoretisch sein Smartphone oder ein anderes Gerät verbinden und dann da diese zusätzliche Bildfläche nutzen oder einfach einen Film in Größe angucken. Das geht.
Das ist jetzt nämlich auch genau meine Frage zum Abschluss gewesen. Für wen sind eigentlich mobile Monitore? Also wir haben mein Szenario, mit Arbeiten. Ich kann mir vorstellen, Versicherungsvertreter. Ich kann mir vorstellen, mit Mini-PC als Fernsehersatz im Camper.
Ja.
Was gibt's da so?
Genau. Oder wie es der Daniel gerade macht, mit dem Smartphone. Die haben auch teilweise nicht so gute, in Anführungszeichen, richtig schlechte Lautsprecher, aber sie haben theoretisch Lautsprecher.
Manche Modelle.
Ich kann es mir vorstellen im Außendienst, dass man den dann auf den Konferenztisch stellt, um was vorzuzeigen. Es gibt aber auch den Anwendungsfall zum Beispiel Smart Home. Du möchtest ein smartes Display haben, wo du deine Geräte steuern kannst. Es gibt Modelle, die haben Touchscreen. Und dann wird es schon wieder interessant, weil dann kannst du darüber deine Bedienoberfläche ansteuern und deine smarten Geräte zu Hause. Helligkeit beeinflussen, Steckdosen aktivieren, die Heizung hoch und runter stellen. Das einfach in die Wohnung stellen oder an die Wand montieren. Das ist natürlich auch eine Variante.
Und für wen ist der doppelausklappbare Riesen U-Perfect, der da hinten im Zimmer steht?
Naja gut, das ist natürlich, ist die Frage, muss man sich selbst beantworten, ob das für einen mehr Gimmick oder nützlich ist. Aber also ich kann es mir halt vorstellen, eben Szenario Konferenztisch, ich klappe das um, kann auf der anderen Seite dasselbe wie bei mir anzeigen und dann sehen alle Seiten das Gleiche.
Ja.
Dafür zum Beispiel oder eben tatsächlich, ich brauche diese zusätzliche Bildschirmfläche, dann habe ich da den zweiten Bildschirm noch. Man kann bei dem verschiedene Anzeigevarianten machen, also entweder zwei separate Displays, ein durchgehendes oder zwei verschiedene Geräte.
Okay, wir haben viele Anwendungsfälle dafür, aber wir wissen es nicht, warum. Deswegen einfach die Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer. Ich sehe nämlich jede Woche, dass wir über unsere Bestenliste, ich glaube, 2 bis 3 Modelle pro Woche vermitteln. Also diejenigen, die da vielleicht gerade zuschauen und sich vielleicht dieses Gerät gekauft haben, schreibt uns auch gerne, warum ihr das gekauft habt. Und damit, wenn niemand mehr was hat,
doch möchtest du noch was? Ja, ich würde gerne noch einen quasi zum Abschluss.
Ja.
Gibt's die auch mit Touch?
Ja, ja.
Da hast du nicht zugehört.
Hast du nicht zugehört. Der hinten zum Beispiel, der Verbatim, der kann Touch. Wir haben noch ein paar andere, die Touch können. Zum Beispiel von Ricoh ein Modell. Genau. Die können Touch. Es gibt auch welche, die haben jetzt inzwischen integriertes Google TV. Damit hast du quasi eine TV-Betriebssystem-Oberfläche.
Also ein Low-Budget-Tablet? Oder ein Streaming?
Ja, eher für Streaming, Low-Budget-Fernseher irgendwie so, für unterwegs.
Okay.
Also ja, die Hersteller spielen da ein bisschen und das ist ein immer wieder variables, interessantes Thema.
Und jetzt noch die allerletzte Frage, weil ich habe ja gerade nicht aufgepasst, weil ich ja hier rumfummeln musste. Auf diesem Verbatim-Monitor, der jetzt gerade hier vor mir steht, ist explizit, sind 2 USB-C-Ports und auf einem ist ein Symbol von einem Tablet und einem Smartphone und auf dem anderen nicht. Ich habe das jetzt hier gerade nochmal ausprobiert. Man kann also einfach mit dem USB-Kabel das Handy anschließen und hat sofort das Bild da drauf, was ich total cool finde. Geht das immer oder gibt's da tatsächlich auch nur bestimmte Monitore? Wenn man das mit dem Handy nutzen muss, muss man auf irgendwas achten?
Beim iPhone geht's jetzt in dem Fall. Android hat diese Funktion nicht unter allen Hersteller, also Versionen. Es gibt ja Android in verschiedenen, sage ich jetzt mal, Hersteller angepassten Varianten. Das One UI von Samsung. Samsung war recht früh dabei mit diesem DeX-Modus, wo du also wirklich vom Handy aus einen Desktop auf einen Monitor bringen kannst, der sich so anfühlt und so verhält. Google ringt das gerade beim Pixel Android erst nach und nach. Das ist noch nicht fertig, das ist auch nicht sonderlich gut nutzbar. Da gibt es aktuell einen kleinen Button unten rechts, der dann das App-Menü öffnet. Und wenn du dann eine App im Vollbild hast, kannst du nichts mehr machen sonst. Das ist nicht so dolle nutzbar, aber es kommt auf dein Smartphone an. Und es kommt natürlich auf den Monitor drauf an, was der braucht. Aber in der Regel geht das.
Kurze Frage, lange Antwort, das war's jetzt
von mir. Das war's jetzt
von mir.
Mal wieder lernen wir als Apple-User, Daniel, wir haben halt das bessere Handy. Das ist einfach so.
Und damit, das ist
damit
ein Thema
sage
für die nächste
ich
Folge.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao mit V.
Das war der Audio- und Videopodcast Hör mal, wer da testet von Heise Bestenwissen.